Herzlich willkommen zu Führen und Folgen. Wir sind wieder da nach einer längeren Pause und freuen uns, heute hier zu sein mit Michael Seidner. Michael Seidner ist Vorstand des Paritätischen in Schleswig-Holstein, hatte vorher eine Station bei Kiel Marketing und war davor im Büro des Oberbürgermeisters von Kiel. Hallo Michael.
Hallo.
Und natürlich ist auch da mein Kollege.
Hallo. Hallo, Michael.
Ja,
Michael. Ja, das ist aber jetzt schwierig. Aber wir kriegen das hin.
Ich glaube auch.
Ja, zwei Michaels meinst du. Also lässt sich stimmlich auseinanderhalten.
Ja, es heißt ja fast jeder Michael. Wobei es für jüngere Leute schon ein bisschen ungewöhnlich ist. Also in meiner Generation heißen sie alle Michael oder Thomas.
Geschichte wiederholt sich.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich
dann auch über zwei Generationen hinweg.
Das kann sein, ja.
Also Michael Noss und ich, Birte McCloy, wir sind Trainer, Berater und Coaches und wir führen in diesem Podcast Gespräche mit Menschen aus unserem Umfeld, die selber in Rollen sind, die was mit Führen und Folgen zu tun haben. Und wir finden es spannend, ihren Blick auf die Welt, auf das Thema Führen, auf ihre Organisationen und Unternehmen zu hören und mit ihnen darüber in den Austausch zu kommen. Wir haben gerade schon natürlich ein bisschen vorher geplaudert, darüber sprachen, dass ich gestern nochmal dein LinkedIn-Profil angeguckt habe und mir die Stationen nochmal bewusst machte, die du so schon hinter dir hattest. Da haben wir uns gefragt, drei so unterschiedliche Stationen. Im Büro des Oberbürgermeisters von Kiel als Referent, Mitglied der Geschäftsführung bei Kiel Marketing und jetzt Vorstand im Paritätischen. Wo ist der rote Faden? Was ist das, was die Dinge eint oder wo du sagst, da ist eine Gemeinsamkeit, die ja vielleicht gar nicht so sehr im Fachlichen liegt, aber die irgendwas bei dir zu sagen hat oder die was mit dir zu tun hat?
Also ich glaube, wenn man krampfhaft einen roten Faden suchen wollen würde, dann geht es bei allen drei Dingen darum, dass man an Stellen gestalten konnte. Also auf der einen Seite bei einer so wachsenden, dynamischen Stadt wie der Landeshauptstadt Kiel in dieser Zeit so dicht am Oberbürgermeister tätig zu sein, der einem viel Freiheit gelassen hat, konnte man gestalten. Dann kam ich unvermittelt in die Situation, auch bei Kiel Marketing mich einbringen zu dürfen. Vielleicht streifen wir das nachher nochmal. Und jetzt natürlich die Tätigkeit für den Paritätischen, den coolsten und buntesten Verband, den man sich vorstellen kann.
Natürlich.
Da geht schon, glaube ich, überall um das Thema Gestalten und sich selber mit seinen Vorstellungen versuchen einzubringen.
Das heißt, du bist beruflich auch gestartet, du hast Jura studiert?
Ja.
Und bist in den Beruf gestartet mit dem Ziel, auch in die top gestaltende Rolle einer Geschäftsführung, eines Vorstandes zu gehen später?
Überhaupt nicht.
Was war deine Idee, als du fertig warst?
Ich glaube, man muss, wenn ich darf, sogar noch vorher anfangen, was war überhaupt die Idee, Jura zu studieren?
Na klar.
Ich komme aus einem ganz klassischen Elternhaus und mit meinem Vater verbindet mich die Leidenschaft zur Debatte. Und ich glaube, also ich war, glaube ich, nie so ein klassischer Jurist, der gesagt hat, ich möchte unbedingt Staatsanwalt oder Richter oder Rechtsanwalt werden. Aber eine Debattenkultur war immer wichtig. Und meine damalige Vorstellung war, dass man das mit juristischem Handwerkszeug sozusagen professionell tun kann. Und deswegen fiel dann irgendwann die Wahl auf das Jurastudium. Mhm. Und Kiel ist es geworden, weil ich schon als Schüler gerne gesegelt bin. Und dann gab es nicht viele Möglichkeiten, wo man Studieren und Segeln miteinander vereinen kann. Und deswegen ist es Kiel geworden. Aber hätte man mir zu der Zeit gesagt, dass ich mal Vorstand eines solchen Verbandes oder Referent im Büro des Oberbürgermeisters werde, hätte ich das, glaube ich, nicht gedacht.
Das liegt ja auch daran, dass man ja Dinge nicht immer so planen kann. Manches entwickelt sich ja einfach auch. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, wie es dir dabei gegangen ist, dass man so im Laufe des Vollzugs in irgendeiner Stelle tatsächlich auch Dinge entdeckt, die man vorher gar nicht gekannt hat an sich selber. Oder wie ist das?
Was? Das stimmt, ja. Ich glaube, jeden Tag wäre jetzt übertrieben, aber jede Woche oder jeden Monat kommt es auch jetzt vor, dass man in Situationen ist, in denen man noch nicht war oder Entscheidungen treffen oder vorbereiten oder mitdiskutieren soll, die man vorher noch nie zu entscheiden hatte. Ja.
Wann und wo wurde zu Hause diskutiert? Wenn die Debattenkultur vom Vater kommt und der Spaß dran?
Zumeist dann irgendwann abends, wenn mein Vater aus der Arbeit kam und irgendwie dann da diese Zeiten waren, in denen, das ist ein bisschen, glaube ich, Sozialromantik und der Blick zurück, aber wenn ich an Kindheit und an Jugend denke, dann, ich bin in Kassel zur Schule gegangen und groß geworden, alle Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner stöhnen, wenn ich darüber erzähle, wie schön warm das im Sommer in Kassel ist, das ist ja so eine Tallage. Man kann gefühlt in Kassel und anderen Orten Stunden über Stunden draußen sitzen und es ist so eine ganz angenehme, stabile Wärme. In Kiel liebt man ja den Wind und der ist auch super, aber diese endlosen Sommer, die man hatte, die man im Garten, wir haben einen großen Kirschbaum da, die man im Garten unterm Kirschbaum verbracht hat und über Gott und die Welt diskutieren konnte, das war schon prägend, glaube ich.
Und warum dann nicht mehr in der Politik bleiben, sondern dann in so einen Verband gehen?
Das ist ganz, ganz spannend, dass du die Frage so formulierst, denn ich würde das nie so beschreiben, dass ich Teil von Politik war oder hab sein wollen. Natürlich ist das Amt eines Oberbürgermeisters ein hochpolitisches und seine engeren Mitarbeiter tracken das mit. Mhm. Und das war auch Teil der Aufgabenbeschreibung damals im Rathaus. Und ich habe einen großen Respekt vor Menschen, die sich ehrenamtlich in der Politik engagieren, sei es kommunal oder auch in anderen Parlamenten. Aber für mich war bisher der Ruf in so eine ganz aktive PolitikerInnenrolle noch nicht so stark, dass ich den höher gewichtet hätte über die Sachen, die ich bisher machen konnte.
Okay. Das heißt also Station und dann in den Verband. Und das Interessante im Verband, Verbandsarbeit ist ja irgendwie nicht, ist ja mehr mittelbar an vielen Stellen und nicht unmittelbar, aber das geht.
Ja, ich finde, das geht. Zur Vollständigkeit gehört ja schon, also es gab auch ein, zwei, drei Stationchen vor dem Referenten des Oberbürgermeisters. Mhm. Die sind aber, die sind A, schon so lange her und waren dann B, auch nicht von so langer Dauer, dass sie besonders prägend waren. Das war schon sozusagen das erste richtig prägende berufliche Erlebnis, dort bei Ulf Kämpfer tätig zu sein. Mhm. Diese Mittelbarkeit eines Verbandes, die nehme ich auch wahr. Die ist manchmal total gut, weil man ein bisschen Abstand zu Dingen haben kann und nochmal eine Überlegung rechts und links des Weges macht. Hier in Schleswig-Holstein haben wir ja die Besonderheit, dass ich ja neben der Vorstandstätigkeit für den Verband auch noch Vorstand unserer Stiftung sein darf. Und die Stiftung ist eine Art Holdingstruktur. Ich mag das Wort nicht so richtig, aber mir fällt keine bessere deutsche richtige Entsprechung ein, denn Konzern klingt auch blöd. Aber es ist am Ende eine Haltestruktur für Beteiligungen an größeren Unternehmungen, die der Verband hat. Und dort ist man als Vorstand überall Eigentümervertreter oder Gesellschaftervertreter und kann nochmal viel operativer mit den Kolleginnen und Kollegen in den Geschäftsführungen unterwegs sein und hat einen anderen Fokus. Das ist eine total spannende Abwechslung zu dem dann manchmal vielleicht ein bisschen langsameren Verbandsgeschäft.
Wir reden jetzt hier so, weil wir wahrscheinlich eine Vorstellung davon haben, was du tust. Vielleicht ist aber tatsächlich nicht jedem unserer Hörerinnen und Hörer so ganz klar, was der Paritätische genau macht. Jetzt haben wir schon gesagt, Verband irgendwie ermittelbar. Sag doch noch mal in ein, zwei Sätzen, was eigentlich euer Kerngeschäft ist oder eure Kernaufgabe.
Ja, der Paritätische ist einer von den großen Wohlfahrtsverbänden. Die großen Wohlfahrtsverbände sind eher solche, die man kennt. Arbeiterwohlfahrt, Diakonie, Caritas. Und einer von denen sind eben auch wir, die Paritäter. Sind 75 Jahre alt, beziehungsweise gab es uns auch schon vor dem Krieg. Das ist so ein bisschen Glaubensfrage, wann man anfängt zu zählen. Wir sind eine Dachorganisation, Dachverband für eigenständige Mitgliedsorganisationen, die freiwillig bei uns Mitglied werden, die in allen Bereichen der sozialen Arbeit tätig sind. Also von kleinen Eltern initiativ getragenen Kindergärten beziehungsweise Kindertagesstätten über Pflegeeinrichtungen, stationäre Jugendeinrichtungen, Beratungsstellen, ganz viel Selbsthilfe, die bei uns im Verband eine Rolle spielt. Und das machen wir hier in Schleswig-Holstein für gut 500 Mitgliedsorganisationen. Und die beraten und begleiten wir. Wir, das ist ein Team der Landesgeschäftsstelle hauptsächlich, mit Sitz in Kiel, mit ungefähr 80 Köpfen. Und die begleiten wir in allen möglichen Bereichen, organisatorisch, betriebswirtschaftlich, juristisch, konzeptionell, fachlich. Das bieten wir an. Und
ich glaube, das Deutsche Rote Kreuz gehört auch noch mit dazu.
Ja, ne? Genau, das habe ich vergessen. Stimmt.
Ja, aber erwähne ich nur, damit, falls das irgendjemand hört. Und das.
Du hast gesagt, dir war das so wichtig. Und ist es wichtig, in einer gestaltenden Rolle zu sein? Das hat ja auch immer was mit Einfluss zu tun und mit auch entscheiden können, vielleicht auch Inhalte, die einem wichtig sind, in die Umsetzung zu bringen. Was ist dir denn noch wichtig in deiner Rolle, wo du so merkst, das treibt mich an oder das ist ein starkes Motiv für mich?
Also das kann man wahrscheinlich auch nur kann ich nur damit beantworten, was ich selber an Führungsmenschen kennenlernen durfte. Und ich habe, da kann ich auf das Rathaus kommen, ich habe mit dem damaligen und jetzigen Oberbürgermeister Ulf Kämpfer jemanden kennengelernt, der eine aus meiner Sicht super Führungskraft war, weil er Orientierung und gleichzeitig Freiheit geboten und gegeben hat. Ich erinnere noch viele Sachen in den ersten paar Tagen, wo ich total unsicher war. So ein Rathaus ist ein Riesenladen. Und Ulf Kämpfer hat damals ganz authentisch signalisiert, dass er daran glaubt, dass wir als Referententeam das gut können, dass ich das gut kann. Und dann hat er sozusagen Leitplanken gesetzt und laufen lassen. Und das ist so ein Bild, dass ich zumindest in der Selbstwahrnehmung habe, dass ich gerne berechenbar bin und gleichzeitig Entwicklungsraum geben will für so vieles, was man ja auch gar nicht selber machen kann, sondern wo man sich ja sinnvollerweise mit Menschen umgibt, versucht Menschen dazu zu motivieren und zu befähigen, dann gemeinsam eine gute Teamleistung abzuliefern. Und das hat sich, glaube ich, auch verändert. Also ich wusste 2018 noch nicht alles, was hier so auf mich zukommt. Und was so ein Verband in seiner Komplexität bedeutet, das kann man nur mit einem großen, guten Team schaffen. Das gleichzeitig aber, und das nehme ich wahr, in sozialer Arbeit vielleicht besonders ausgeprägt als in anderen Bereichen, auch immer in so einer Ambivalenz ist zwischen einer wahnsinnig hohen intrinsischen Motivation und einem hohen Fokus auf Fachlichkeit und einer hohen Selbstständigkeit und gleichzeitig so eine Sehnsucht von Leitplanken, Führung, Ideen, in welche Richtung man gemeinsam marschieren würde, dass es das trotzdem gibt. Und das finde ich eine wahnsinnig spannende Kombination, da dann in so einem Konstrukt ausgerechnet auch mit derjenige sein zu dürfen, der eine Idee von Leitplanke gibt.
Im sozialen Bereich gibt es ja dann auch so ein paar ganz interessante Dinge. Ich bin ja so meine Jugendzeit in den 70er Jahren, da definierte man das Wort Team ja mit toll, ein anderer macht's und es darf überhaupt nicht irgendjemanden geben, der eine echte Führungsrolle übernimmt, weil man sich dann immer sofort gleich gemaßregelt fühlte, sondern man entwickelte Dinge im Konsens nach Möglichkeit, was dann schlicht und ergreifend auch dazu führte, dass nichts entschieden wurde oder es immer alles etwas länger dauert. Wie ist das heute im sozialen Bereich? Ist Führung anerkannt und darf man führen und darf man vielleicht auch deutlich mal das eine oder andere sagen oder aushalten? Also dieses ganze Thema der Führung in seiner Breite mit all dem, was da so dazugehört.
Da fällt mir eine klare Antwort schwer, weil ich glaube, das ist so eine Wellenbewegung. Ich nehme das wahr, dass in Zeiten, und das waren, glaube ich, die Jahre 2018 bis 2020, wo Verbandsgeschäften relativ ruhiges war, dass dort Führung nicht wahnsinnig populär war. Und man ist ja auch nie immer nur in Stunde Null, also vielleicht für sich selbst, aber ja nicht in der Zeitlinie einer Organisation. Und dann spielt es natürlich auch eine Rolle, wie hinterlassen VorgängerInnen einem so eine Aufgabe. Aber ich glaube, am Anfang war Führung eher nicht so populär. Und dann haben wir alle miteinander als Gesellschaft, aber auch, glaube ich, als Organisation ja die Erfahrung von Corona machen müssen, wo es ja teilweise in Stunden oder Tagen darauf ankam, sehr weitreichende Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, aus der Zeit ist schon auch noch bei vielen hängen geblieben, dass manchmal so eine Struktur, die im Zweifel auf eine Klarheit oder eine Führungsstärke zurückgreifen kann, was ganz Sinnvolles ist. Und das nehme ich schon noch wahr, dass das bei vielen noch so mindestens unterbewusst eingespeichert ist.
Da habt ihr ja einen spannenden Prozess auch bei euch in der Organisation hinter euch, denn ihr habt es gewagt, das, was vielleicht früher sehr viel klarere und steilere Leitplanke war, zu reduzieren und zu sagen, wir versuchen mal deutlich mehr auf die gegenseitige Führung, vielleicht ohne klassische Führungsrollen zu setzen oder in einem minimierten Ansatz von Führung. Also es gibt Führungskräfte, natürlich, du bist eine und sicherlich gibt es auch noch andere, die gezielte Verantwortung übernehmen. Und trotzdem habt ihr euch versucht zu lösen von diesen ganz klassischen Strukturen. Warum und wie ist es gelungen? Und nachdem das, also es ist jetzt eine kombinierte Frage, nachdem das jetzt ja schon eine Weile so läuft, was sind die Erfahrungen nach einer Weile damit?
Ja, Also ich glaube, es gab über diese Jahre hinweg das Erleben, dass es eine zunehmende Komplexität und eine steigende Abstimmungsbedürftigkeit gibt. Das hängt mit Besonderheiten in Schleswig-Holstein, glaube ich, auch mit zusammen. Wir haben wahnsinnig viele sogenannte Landesrahmenverträge sehr intensiv verhandelt. Und das heißt eigentlich, dass wir hier als Team einer Geschäftsstelle auf ganz unterschiedlichen Ebenen im Land unterwegs sind. Zunächst mit unseren Mitgliedsorganisationen, von denen wir oder aus denen wir ja Positionen generieren. Wir machen das ja nicht aus einem eigenen Elfenbeinturm heraus, sondern können ja nur das gut vertreten, was wir verstehen und was wir wahrnehmen. Das machen wir eben, indem wir möglichst vor Ort oder in unseren Strukturen mit den Mitgliedsorganisationen im Austausch sind. Und dann gibt es auf Landesebene unterschiedliche Hierarchiestufen oder Arbeitskontexte. Und wir haben über die Zeit feststellen müssen, in unterschiedlichen Bereichen, dass eigentlich unsere bisherige Struktur, die eben auch auf größere Teams mit entsprechenden Leitungen abgestellt war, die alle in eine Richtung berichteten, also am Ende zwar flach, aber dann doch sehr stringent hierarchisch, dass das am Ende eine Art Flaschenhals-Symptomatik mit sich brachte und eigentlich keine der im Prozess Beteiligten wahnsinnig zufrieden waren. Mhm. Also für die Kolleginnen und Kollegen war und ist es, glaube ich, in Teilen immer blöd, wenn man zu lange auf eine Reaktion oder eine Einschätzung des Chefs wartet. Und für jemanden, der im Zweifel ohne ganz tiefe Detailfachkenntnisse losgejagt wird, um in einer großbesetzten, dann ja auch irgendwie politischen Runde für eine Sache zu werben, ist es auch immer schwierig, wenn man selber dann auch zu lange warten muss, weil vielleicht der nächste Jour fix erst in 3 Wochen im Kalender steht. Und das war ein Grund dafür, dass wir gesagt haben, wir trauen uns zu, das auch anders zu probieren. Und deswegen haben wir sozusagen diese mittlere Führungsebene modifiziert und haben versucht, das Beste aus beiden Welten rauszumachen, weil wir schon festgestellt haben, so eine Teamstruktur bedingt, dass man zum Beispiel ein Jahresgespräch immer mit dem gleichen Teamleiter führt. Und da, wo so viele Menschen zusammenarbeiten, ist das nicht immer die automatisch beste Kombination. So dass wir gesagt haben, vielleicht macht es Sinn, auch anzubieten, so ein Jahresgespräch über eigene Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten auch mit anderen qualifizierten Menschen führen zu können. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo wir das umgewandelt haben. Gleichzeitig nehmen wir wahr, es gibt diesen Bedarf an Informationen und dafür haben wir uns andere Gremien hier im Verband überlegt. Eine Runde, wo wir wirklich wie so eine Überschriftenjagd durch Sozialpolitik der letzten 2 Wochen und der nächsten 2 Wochen machen. Also wo wir uns auch zwingen, innerhalb von 3 Minuten zu jedem Fachgebiet ein kurzes Update zu geben. Und ich finde diese Formate die haben fast alle gezündet und haben eine gute neue Welt beschrieben. Ich glaube, es gehört dazu, das ist jetzt ungefähr 1,5 Jahre her, so eine Phase dieser Veränderung. Ich glaube, da gehört es dazu, dass man nachjustieren muss. Das tun wir während des Prozesses. Und da kann ich so ein bisschen anknüpfen. Ich glaube, ganz unbewusst ist bei allen Menschen, auch bei einem Vorstand, ist ein bisschen Sehnsucht nach Orientierung manchmal da. Und die gleichermaßen zu geben, ohne das sofort mit formaler Führung und wer ist eigentlich Dienstvorgesetzter oder Fachvorgesetzter, sowieso eine Systematik, in der wir hier nicht so ticken, ohne das sofort so ein Rollback zu machen, sondern auch wieder langsam in so eine Richtung zu steuern, das finde ich gelingt uns unterm Strich ganz gut. Aber das verlangt Kolleginnen und Kollegen natürlich auch wahnsinnig viel ab, eine gewisse Anpassungsfähigkeit und das stört auch sozusagen gewohnte Strukturen, das bringt auch Unsicherheit mit sich. Das dann genauso im Blick zu haben und aufzufangen, ist eben auch dann Verantwortung der Organisation.
Ich kann mir vorstellen, dass das für den einen oder die andere eben auch gar nicht unbedingt attraktiv ist. Also du hast ja jetzt beschrieben, dass es für viele passt und für viele gut ist und auch viel freisetzt an Energie und an wiederum auch Gestaltungsmöglichkeit, weil ich eben nicht auf den Flaschenhals zugreifen muss, sondern weil ich vielleicht im Kollegium da auch gute Gegenüber finden kann. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es eben auch Leute gibt, die sagen, das ist mir einfach zu anstrengend. Mhm. Oder ich will diese ganze Auseinandersetzung nicht. Ich möchte eigentlich ziemlich klar wissen, das mache ich heute und das mache ich morgen.
Ja.
Die gibt es auch?
Die gibt es auch, klar. Und dafür auch eine gute Antwort zu finden und eine gute Struktur vorzuhalten, das ist oft ein Spagat. Aber ich finde, wir haben eben über diese 1,5 Jahre, hat sich auch rausgebildet, gucken wir nochmal anders auf Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kolleginnen. Das finde ich schon. Und das zeigt sich eben dadurch, dass wir eben auch manche Positionen mit Menschen besetzen konnten oder sich in diesen Prozess Menschen hineinentwickelt haben, die plötzlich eine Aufgabe und eine Funktion übernehmen. Wir haben eine Stelle geschaffen, abgekürzt PKE, Personal- und Kulturentwicklung. In der Kompliziertheit des Namens beschreibt es aber genau das, was wir zumindest in der Traumvorstellung da machen und was auch in vielen Teilen super angenommen wird und funktioniert.
Ist ja auch eine kulturelle Frage, das darf man ja gar nicht unterschätzen. Total. An vielen Stellen spielt die Kultur ja eine weitaus größere Rolle, als man so denkt. Ja. Das merkt man so, wir haben ja mehrere Fusionen begleitet und dann merkt man das immer, dass man die Zahlen, Daten, Fakten relativ schnell zusammengerechnet hat. Die Synergieeffekte springen einem förmlich ins Auge. Und dann knallt es aber an den kulturellen Unterschieden und da rappelt es dann so im Karton, dass manche, also es gibt ja 50% aller Fusionen, egal in Wirtschaft oder in Diakonie und Kultur und so, fliegen wieder auseinander. Genau an diesen Stellen. Die gehen nicht, weil die Computersysteme nicht funktionieren, sondern weil die menschlichen Befindlichkeiten und der kulturelle Anspruch natürlich schwierig ist. Und wenn man jetzt mal so in die Liste der Mitglieder, 500 hast du gesagt, sind es in Schleswig-Holstein guckt, dann ist das ja ein Gemischtwarenladen mit allen möglichen Anthroposophen und Kindergärten und was weiß ich nicht alles.
Ja.
Hält man das denn zusammen? Weil da ist ja die Kultur auch ein wesentlicher Faktor und natürlich die Geschichte ein wesentlicher Faktor und die eigenen Vorstellungen etc. etc. Wie hält man so einen Laden zusammen?
Da muss ich, glaube ich, an der Stelle den Mitgliedsorganisationen zunächst ein Riesenlob aussprechen, denn die halten es ja auch mit uns als ihrem Verband aus. Du hast vorhin diese Frage der Debattenkultur gebracht oder das Wort und die nehme ich als wahnsinnig ausgeprägt wahr. Man hört vielleicht an der Betonung, dass ich das wahnsinnig toll finde. Manchmal ist es aber auch wahnsinnig anstrengend, weil wir natürlich mit diesen über 500 Mitgliedsorganisationen in ihrer Unterschiedlichkeit ja auch an total vielfältigen Fragestellungen, die teilweise gar nicht weiter auseinanderliegen könnten. Also mit einem großen Träger der Eingliederungshilfe, der vielleicht selber 1500 hauptamtlich Beschäftigte hat, diskutiert man ganz andere Fragen als mit einer kleinen anthroposophischen Kita-Initiative. Aber darin liegt, und das machen ja, das gehört auch zur Ehrlichkeit und Wahrheit, das machen ja hauptsächlich die vielen, vielen guten, tollen Fachreferentinnen im Haus, die jeweils in ihrer Fachlichkeit für die Betreuung der Mitgliedsorganisationen zuständig sind. Aber auch das ist so ein Satz, den habe ich am Anfang nur gesagt und dann gelernt. Die Debatten sind wichtig, sie dauern sehr lange aufgrund dieser Vielfalt. Aber die dann gefundenen Kompromisse und Positionen, die halten dafür auch wahnsinnig lange. Und das ist was, da bin ich in der Verbändefamilie mittlerweile nur noch wahnsinnig stolz drauf. Mhm. Denn ich weiß, wenn ich in eine harte Auseinandersetzung oder eine politische Debatte gehe, dann kommt von keiner der 500 Mitgliedsorganisationen irgendeiner aus dem Knick und sagt öffentlich oder meint das, dass die Position nicht die richtige wäre. Sondern wir haben schon eine Kultur im Verband, die darauf abzielt, uns lange genug vorher Zeit zu nehmen, das Ganze im Zwischenspiel zwischen Haupt- und Ehrenamt zu entwickeln und dann aber auch mit großer hoffentlich Wirkmacht nach draußen zu vertreten. Das ist ein Pfund heutzutage, finde ich. Hm. Absolut. Hm. Und wie hält man das aus? Also indem man das am Anfang spürt und dann eben auch mitkriegt, dass Vielfalt eine echte Stärke ist. Mhm. Ja. In Organisationen, aber eben auch in so einem Verband.
Na klar.
Und ich finde, dafür steht der Paritätische nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern eben auch die Idee des Paritäters.
Mhm. Du hast ja eben, das hast du jetzt schon zwei oder vielleicht sogar dreimal gesagt, dass es irgendwie ein Unterschied ist in dem Sozialen und wie das da so tickt. Jetzt hast du ja so unterschiedliche Stationen gehabt und mich interessiert, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Politik oder sowas wie Kill-Marketing? Da meine ich jetzt nicht dieses Unternehmen an sich, sondern eins, was dann nochmal eine andere Orientierung hat oder eben dem Paritätischen. Funktionieren die in der Struktur, also nicht die Struktur, aber vielleicht in der inneren Kultur sehr unterschiedlich? Brauche ich unterschiedliche Führungsstile? Bin ich da an unterschiedlicher Stelle gefordert oder sagst du, am Ende ist es doch irgendwie alles gleich?
am Ende ist es doch irgendwie alles gleich.
Ja, wunderbar, dann kommen wir rüber zur nächsten Frage.
Nein, glaube ich wirklich. Am Ende, glaube ich wirklich, ja. Also natürlich ist sozusagen die Ausprägung von Hierarchie in einer Stadtverwaltung eine andere als in der Verbandsstruktur, in einer Kindertagesstätte. Ja, aber am Ende kommt es auch da darauf an, kriege ich meine, da sind es vielleicht Kunden, Bürgerinnen, bei uns sind Nutzerinnen, kriege ich sie mitgenommen? Kriege ich sie überzeugt davon, eine gute Aufgabe fürs große Ganze zu machen, und kriege ich ein Bild vermittelt, was das große Ganze ist? Und das ist, glaube ich, wenn man es runterbricht, ist das irgendwie gleich, egal ob ich im Amt für soziale Dienste arbeite oder im Eingliederungshilfereferat eines Verbandes.
Naja, zuletzt hat man immer mit Menschen zu tun, ne? Und die ticken schon mal irgendwie ähnlich, egal in welchem Setting sie so sind. Also schon, da ist schon eine Menge dran, ja, ja. Du wolltest was sagen, Bert, du hast schon Luft geholt, ne? Ich will dich nicht abfragen, das wäre nicht fair.
Ich bin hier total abgewürgt. ich habe mich so ein bisschen, du beschreibst das alles und beschreibst es in einer sehr großen Klarheit und auch einer inneren Ausrichtung, was dir wichtig ist. Und da frage ich mich, was sind denn Situationen, die dich als Führungskraft herausfordern?
Oh, jeden Tag. Gibt ganz viele. Weil, das wissen ja die Zuhörerinnen nicht, ich habe im Vorgespräch schon gesagt, dass man natürlich, glaube ich, als eher jüngere Führungskraft, die vielleicht auch beim Schritt in diese Position einen großen Schritt gemacht hat, sich immer auch die Frage stellt, mache ich es eigentlich richtig? Und jetzt mache ich nur mal kurz die Tür zu, weil es im Hintergrund sonst die Geräusche gibt.
So. Ja.
mache ich es eigentlich richtig? Und natürlich, ich kann da für mich sprechen, ich bin oft in so einem Zwiespalt, dass ich meine eigene Harmoniesucht in Einklang bringen muss mit der Erkenntnis, dass wir vorangehen müssen. Es kommt in diesen Zeiten, in denen wir sind, total darauf an, dass es Verbände wie den Paritätischen gibt, die eine Klarheit haben, die laut sind, die kampagnenfähig sind, die Positionen auch mal schneller entwickeln und nach draußen geben können. Und da hat sich viel verändert über die letzten 5, 6, 7, 8 Jahre. Und das merke ich eben auch im Austausch mit den Kolleginnen, die vollkommen zu Recht darauf hinweisen, dass das vor 10 Jahren war das halt noch anders. Und das, was heute abverlangt ist, einem Verband in seinem Konstrukt, ist was anderes. Und es ist aber, und da sind wir sozusagen beim Thema Rollen und Rollenzuschreibung, es ist unabhängig von Personen, erstmal in der Rolle eines Vorstandes dann eben auch, ja, im positiven Sinne anzutreiben und zu motivieren, dass man genau solche Veränderungen ein bisschen schneller macht oder solche Positionierungen klarer vornimmt. Und deswegen, ja, ist das schon so ein Suchen nach Balance, wie viel Vorgabe, wie viel auch Stringenz verlange ich ab und lebe ich vor, und wie viel Beinfreiheit, wie viel Langmut kann man auch an der einen oder anderen Stelle walten lassen. Und dem gerecht zu werden als einigermaßen junger Mensch, der ja auch mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet, die das Geschäft schon viel länger machen als man selbst. Das, finde ich, bringt einen schon manchmal dazu, dass man während des Dienstalltags oder dann auch danach sich die Frage stellt, ob man das richtig entschieden hat und was einen vielleicht auch befähigt, das überhaupt entscheiden zu dürfen.
Ich hake mal ein mit dem Wort Harmoniesucht. Da zuckte es gerade bei mir so, weil einmal bei das Thema Sucht ist ja ein spannendes Thema. Aber auch die Frage nach der Harmonie. Was ist Harmonie? Nun bin ich ja mit Leib und Seele Musiker und kann Harmonien auch hören und analysieren und so. Und ich weiß, am schönsten sind ja die Akkorde, die schräg sind. Wenn man also so ein bisschen was Schriefes spielt und so, dann wird's jazzig und so. Und dann klingt's gleich anders, man kriegt eine andere Spannung rein. Das heißt, Harmonie ist manchmal furchtbar langweilig. Wenn es so alles so funktioniert. Mhm. Das heißt, man braucht ja immer ein bisschen die Dissonanz, man braucht ein bisschen die Spannung, daran wächst man natürlich auch. Heißt jetzt Harmoniesucht der Versuch, alles irgendwie flach zu kriegen, oder heißt Harmoniesucht auch, ich suche nach einer Harmonie bei meinen Leuten, die uns weiterarbeiten lässt, aber ohne Spannung geht's doch nicht.
Nee, ohne Spannung geht's nicht, und ich glaube, alle, die das hören und mich kennen, können bestätigen, dass ich unverdächtig bin, nicht auch mal einen Konflikt gern zu haben.
Ach was.
Und den auch aushalten zu können. Aber die Dauer des Aushaltens, die ist halt bei mir immer kürzer, als, glaube ich, mein Gegenüber das vermutet. Also wenn ich von Harmoniesucht spreche, dann meine ich, dass ich mich eigentlich gerne, das gilt für alle Lebensbereiche, mich gerne eigentlich schon in dem Moment wieder in Anführungszeichen vertragen möchte, in dem Moment, wo der Konflikt aufbricht. Und das ist in dem Geschäft natürlich gefährlich. Ich habe jetzt also hier gerade auch Geschäftsnachteil preisgegeben. Man kriegt mich relativ schnell danach wieder irgendwie zu einem Kompromiss bewegt. Ich bin ein Freund von Kompromissen, weil sie wichtig sind. Und diese Harmoniesucht meint nicht, dass ich alles glatt spüle, sondern dass ich Kompromisse gerne schnell schließe, wenn ich sehe, dass der Konflikt kein langes Andauern lohnt. Es gibt auch Konflikte, die muss man über längere Zeiten spielen. Also die Landesregierung kann sich warm anziehen. Wir werden bis 2027 Konflikte benennen, da wo sie sind. Das dauert dann also noch, aber Konflikte gerade im eigenen Betrieb, im Unternehmen, in der Organisation, die sind manchmal nötig, die gehören dann auch zu, wenn man sie in einer großen Rollenklarheit macht und mit einer Fairness, und das finde ich, das haben mir mehrere Vorgänger gesagt, so eine Organisation hat immer mehr Macht als der einzelne Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin. Das finde ich, muss man sich sehr häufig nochmal, oder nicht sehr häufig, aber das sollte man sich immer mal wieder vor Augen führen. Und dann, glaube ich, kann man solche Konfliktlinien im eigenen Bereich relativ schnell zu Ende bringen. Und dann ziehen sie auch nicht so viel Energie, die man nämlich für die anderen Aufgaben viel eher braucht.
Frage ich den harmoniebedürftigen Menschen dann auch nochmal, wie gehst du denn mit Kritik um, wenn es die überhaupt gibt?
Oh ja, die gibt's. Die gibt es sowohl im Verband, oder gab es und gibt es, glaube ich, im Verband. Und die gibt es bestimmt auch unter den Kolleginnen und Kollegen. Da wäre spannend, andere Menschen zu fragen, wie ich damit umgehe. Denn das ist ja so eine klassische Frage, wo wahrscheinlich Selbst- und Fremdwahrnehmung manchmal voneinander abweichen.
Aber uns interessiert jetzt die Selbstwahrnehmung.
Die Selbstwahrnehmung. Mhm. Also ich glaube, ich kann ziemlich schnell, man merkt mir ziemlich schnell an, wenn ich finde, dass eine Kritik unberechtigt ist. Das ist natürlich in den seltensten Fällen der Fall. Aber wenn das so ist, dann spürt man das.
Dann knallt sie die Tür zu, oder?
Ich glaube, als je zornig würde ich mich nicht bezeichnen. Mhm. Nee, ich habe dann eine Leidenschaft zur Debatte. Dann kommt das wieder. Also ich diskutiere das schon gerne aus und bin schon auch wahrscheinlich sehr häufig der Meinung, dass ich recht habe.
Mhm. Und wahrscheinlich ist es auch meistens so, ne?
Das würde ich nicht so sagen.
Nein?
Nee, ich glaube, das ist ein gutes Mittel irgendwie. Ich kann wirklich gut, wenn ich von Sachargumenten überzeugt bin, kann mich gut einer anderen Haltung anschließen. Und? Das sage ich wirklich gerne. Und das ist eben auch was, glaube ich, so eine Veränderung über viele Jahre bedeutet. Man spürt ja und man erlebt ja, dass man auf viele Fragen nicht selber zwingend die beste Antwort hat. Und dann freue ich mich, und das kommt in der letzten Zeit sehr, sehr, sehr häufig vor, dann freue ich mich, wenn es Menschen um einen herum gibt, die, von denen man weiß, dass sie in diesem Feld besser, klüger, schlauer, erfahrener, versierter sind, wenn die einem offen beraten und die eine Antwortmöglichkeit geben. Das ist, finde ich, eher befreiend, die dann auch annehmen und vertreten zu können.
Du hast jetzt beschrieben, dass es Konflikte gibt. Du hast beschrieben, dass es manchmal vielleicht auch Zweifel gibt, das selber in Frage stellen. Du hast aber auch beschrieben, dass du sehr jung in dieser Rolle gelandet bist. Und das könnte man ja auch als einen großen Erfolg beschreiben, wenn man es denn so wollte. Ist jetzt gar nicht so der Kern ob das ein Erfolg ist oder nicht. Aber es gibt natürlich Dinge, die einem gut gelingen, wo man weiterkommt. Es gibt Dinge, die einen herausfordern. Und es gibt vielleicht auch Dinge, die sehr schwierig sind. Wie erdest du dich denn? Was machst du, um so den Bodenkontakt nicht zu verlieren? Das ist ja manchmal sowohl in der herausfordernden wie auch in einer sehr erfolgreichen Situation notwendig und hilfreich. Mhm. Wer oder was ist dann für dich wichtig?
Auch das haben wir im Vorgespräch gemacht, also Erfahrungen wie Mio mein Mio vorlesen mit den Mädels, also ich habe zwei Kinder, mit denen Zeit zu verbringen und sich den wirklich wichtigen Fragen des Lebens zu widmen, ob Erdbeereis oder Schokoladeneis das Bessere ist oder welche Konflikte in der Kita aufgetreten sind oder wie die Schulstunde verlaufen ist. Also ich merke, dass sozusagen das Back to the Roots und das Private, dass das eine stärkere Gewichtung bekommen hat über die letzten Jahre, mit Freunden und Familie im Austausch zu sein. Das ist einfach wahnsinnig wichtig, weil ja auch die zur Verfügung stehende Zeit, die man in diese Bereiche investieren kann, durchaus ein sehr knappes Gut ist. Ich glaube, das können wahrscheinlich viele dieser eher jüngeren Führungskräfte sagen. Da zeigt sich schon nochmal an der einen oder anderen Stelle, wie belastbar und wichtig dann Freundschaften sind. Und das andere, du sprachst das an, ich bin in relativ jungen Jahren, ich war damals, vor 8 Jahren war ich jüngster Hauptamtler in der paritätischen Verbandsstruktur und hatte das große Glück, in anderen Landesverbänden 3 nahezu gleichaltrige Kolleginnen und Kollegen, in dem Falle nur Kollegen, kennenzulernen, die ganz kurz vor mir auch in die jeweilige Position in anderen Landesverbänden gekommen zu sein. Und mit denen haben wir so eine Art Austauschrunde gegründet. Wir treffen uns 1-2 Mal im Jahr und beraten uns gegenseitig und rufen uns auch zwischendurch mal an, wenn wir vor Situationen stehen, von denen wir wissen könnten, dass der andere auch schon mal da stand. Und das ist auch wiederum das Schöne in so einer paritätischen Familie. Wir sind ja nirgends in Konkurrenz miteinander, sondern wir können uns davor bewahren, die gleichen Fehler zu machen und können die gleichen Erfolgsmodelle adaptieren.
Nun irritiert, das habt ihr schon ein paar Mal gesagt, in jungen Jahren in diese Position gekommen. Das bringt natürlich Hörerinnen und Hörer zum Rätseln. Wie alt ist er denn?
Ich war damals 34, wenn ich richtig rechne. Mhm. Ja. Ich war damals 33, 34 und das war, glaube ich, auch damals schon irgendwie eine mutige Entscheidung der Aufsichtsgremien hier in Schleswig-Holstein, nachdem mein Vorgänger aus Altersgründen in Ruhestand gegangen war, auch noch länger gearbeitet hatte, als er musste. Und da war der Generationssprung wirklich greifbar, sichtbar, fühlbar. Und ich hoffe, dass die Aufsichtsgremien genauso zufrieden auf die letzten 8 Jahre zurückblicken, wie dann auch der größte Teil der Kolleginnen und Kollegen und ich selbst.
Naja, 8 Jahre sind ja kein Pappenstiel. Also das ist ja schon ein bisschen was. Ja. Wenn man da so Zweifel kriegen sollte, ob der Junge das nicht so schaffen könnte.
Es fühlt sich offen gestanden nie wie 8 Jahre an.
Irre, ne?
Weil natürlich auch, wir haben ja vorhin gesagt, 2018 bis 2020 war das relativ ruhig und man kam ja auch erstmal an. Man braucht, um so einen Systemverband zu verstehen. Dann kam sofort Corona. Wir hatten glücklicherweise gerade Ende 2019 hier eine Software eingeführt, die uns allen schon das digitale Arbeiten ermöglichte, lang bevor das also dann der Rest der Republik tat. Und dann kam Corona und offen gestanden verschwindet oder verschwimmt alles, was seit 2020 ist, in so einem Wust. Und der fühlt sich nicht wie 5 Jahre an, sondern deutlich kürzer. Manche sagen, es sieht aber länger aus als 5 Jahre, aber das halte ich für eine bösartige Unterstellung.
Wir haben vor einer ganzen Reihe von Jahren mal eine Umfrage unter Führungskräften gemacht und haben gefragt, was ist eigentlich eure größte Herausforderung? Und wir waren ein bisschen überrascht, dass, weil man könnte ja sagen, ja, die Motivation von Mitarbeitenden oder was auch immer. Und die meistgegebene Antwort war, dass die Führungskräfte gesagt haben, man wird einsam an der Spitze. Mhm. Weil man eben nicht mehr so viele Leute hat, die einem vielleicht wirklich ehrlich sagen oder wo man sich sicher sein kann, dass die nicht irgendeinen Hintergedanken haben, weil man so unpopuläre Entscheidungen manchmal treffen muss.
Ja.
Ist dieser Kreis von jüngeren Kollegen, den du da beschrieben hast, auch einer, in dem man so eine andere Offenheit hinkriegt und Absolut. Dann also nicht nur sagt, da kann ich mal fragen, sondern wo man vielleicht auch mal ein bisschen klare Hinweise kriegt? Oder also ist das für dich ein Medium, um zu sagen, da hole ich mir auch nochmal Gegenüber und Spiegelung? Oder was bedeutet das dann im Alltag? Ja,
absolut, genau das. Also besser könnte ich das fast gar nicht beschreiben, denn die Rückmeldungen, von denen man weiß, dass sie ehrlich sind und dass sie gleichzeitig wertschätzend und irgendwie sich selbst als Person achtend sind, das wird ja weniger. Also dieses Bild von, es wird einsam, wenn man da oben auf den Mast klettert, das finde ich ist ganz treffend. Und ich erlebe das auch über diesen Veränderungsprozess, den wir dort vollziehen bei uns, als wahnsinnig wertvoll mit Kolleginnen und Kollegen, die sich nach wie vor oder vielleicht auch erst durch den Prozess, weil sie nochmal einen anderen Zugang zu dieser Person Michael Seidner bekommen haben, sich aufmachen, in der Tür stehen und sagen, Herr Seidner, ich wollte Ihnen einmal das und das sagen. Und das sind sowohl positive wie kritische Rückmeldungen. Und da versuche ich nicht nur, ich glaube, das gelingt auch, wirklich Kritik auch gerne anzunehmen. Also ich weiß noch, ich habe hier angefangen und eine Rückmeldung von einer Kollegin war mal, Herr Seidner, Sie spielen die ganze Zeit an Ihrem Handy in allen unseren Unterredungen und Showfixen. Das war mir in dem Moment, als mir das die Kollegin gesagt hat, maßlos peinlich, aber sie hatte natürlich recht. Und ich weiß noch, dass das eine Kritik war, die ich bei einer Führungsperson, die ich ansonsten wahnsinnig mag und schätze, aus meiner Vortätigkeit, auch mal angebracht habe. Da hat jemand auch sozusagen gar nicht als Ablenkung, aber irgendwie als Übersprungshandlung immer irgendwie was mit den Fingern gemacht und war woanders. Und das sind so, das ist jetzt ein kleines Beispiel. Ich finde, das sagt sich auch leicht, Mensch, Sie haben das Handy so oft in der Hand. Aber es gibt eben auch andere Rückmeldungen, die sagen, da sind Sie vielleicht, da hatten Sie zu sehr Ihr Bild schon im Kopf und haben zu wenig darauf geachtet, was vielleicht die Notwendigkeiten des Gegenübers sind. Und diese Kritik aufzunehmen, das versuche ich natürlich hier in der eigenen Organisation. Nicht immer klappt das, und dieses sich nochmal rückversichern und einen sehr klaren Spiegel vorgehalten zu bekommen, das funktioniert bei den Freunden, bei der Familie, aber vor allem auch bei dieser Austauschrunde, wobei man schon sagen muss, das ist jetzt so viele Jahre her, dass da ist auch, da ist der Sprung von Kollegen zu Freunden gelungen. Mhm. Mhm. Und die merken ja auch Veränderungen, die merken auch, wenn es eine besonders haarige Situation oder eine anstrengende Phase war, und dann wird, glaube ich, bei uns allen die Zündschnur kürzer, und trotzdem finde ich, da dürfen Kolleginnen und Kollegen den Anspruch haben, dass es nicht ausgerechnet bei dem oder derjenigen passiert, die dann jetzt gerade mit ihrem Anliegen in der Tür steht. Dann muss man da, glaube ich, irgendwie, das ist dann eine Frage von Professionalität, das irgendwie anders ableiten.
Bist du in deinem Berufsleben schon mal so richtig fett auf die Nase geflogen? Also gibt es so echte Niederlagen?
Ja.
Und dann? Also du darfst natürlich auch was erzählen, aber wenn du die aber Niederlage, nicht, darfst du auch über nicht. Den Umgang damit erzählen. Mhm. Das ist mindestens genauso spannend.
Die ist wahrscheinlich für Außenstehende gar nicht so richtig nachvollziehbar. Aber ich erinnere, es war eine Situation im Rathaus, und da war der Oberbürgermeister echt in der Bredouille. Es gab einen ganz, ganz schwerwiegenden Vorfall, der dazu geführt hat, dass der Oberbürgermeister sehr schnell sich von Menschen trennen musste, sie erstmal freistellen musste und dann sehr schnell suchen musste, wer kann die Aufgabe übernehmen. Und da fiel die Wahl auf mich. Und es folgte dann danach eine Hauptausschusssitzung, in der genau das verkündet und vorgestellt wurde. Und da habe ich eine echt wirklich auch objektiv schlechte Performance gemacht. Habe sozusagen Grundregeln nicht parat gehabt, habe die Vorsitzende nicht angeredet, habe mich mit dem Oppositionsführer damals angelegt, in Abwesenheit des Oberbürgermeisters. Die Sitzung musste unterbrochen werden. Man musste telefonieren. Nein, Gott sei Dank, das ist auch alles Gott sei Dank in nicht öffentlicher Sitzung gewesen. Das war schon was, wo man merkte, in diesem Kosmos-Rathaus war das an dem Abend wirklich sehr, sehr ruckelig und sehr aufregend. Und der Oberbürgermeister musste ans Telefon und musste mit dem Hauptausschussvorsitzenden und dem Fraktion und dem Oppositionsführer konferieren, ob man das jetzt noch so weiter und ob die Personalie durchgeht. Und da habe ich schon gemerkt, ups, das war richtig doof. Ja, und wie dann? Also hat nichts, hat es nicht genutzt. Natürlich musste man sich für die objektiven Fehler, die man gemacht hat, habe ich mich danach entschuldigt oder um Entschuldigung gebeten und dann auch nochmal nachbearbeitet, was man vielleicht dann machen sollte, damit das nicht ein zweites Mal vorkommt. Und Schleswig-Holstein hat ja ein Ministerpräsident hat mal einen Satz geprägt, man stolpert selten über die Fehler selbst, sondern vielmehr über den Umgang mit ihnen. Da ist auch viel Wahrheit drin. Ich glaube, und das lernen oder das erleben wir hoffentlich alle hier, wir machen wahnsinnig viele Fehler. Führungskräfte wie alle anderen auch, zu denen dann zu stehen und besser draus zu werden, das ist doch irgendwie die Königsdisziplin danach. Das hinzukriegen, da übe ich dran.
Darf man auch.
Danke.
Darf man auch ruhig ein bisschen länger üben mit solchen Sachen, ja. Es ist ja, wenn man so im Sozialen ist, ist man ja in einem Bereich, der kostenintensiv ist und wo das Geld nie reicht.
Ja.
Wie geht denn das in der Zukunft weiter? Also man redet über Sozialkürzungen, weil der Staat...
Ich habe schon gesagt, der will der Landesregierung noch harte Kämpfe zumuten.
Ja.
Jetzt kann ich ja nicht unsere Gesprächsstrategie
verraten. Nein, bei weitem nicht. Aber wie geht's denn weiter?
Es wird schwierig und heute ist auch so ein Tag. Wir haben heute, ich glaube, heute gab es, keine Ahnung, 6 Termine. 4 davon gingen um Kostensteigerungen in einzelnen Leistungsbereichen. Ich glaube, es wird deshalb schwierig, weil... Und das finde ich auf der einen Seite gut, da kommen wir wieder zum Thema Debattenkultur. Es wird wohl in den nächsten Jahren eine Debatte darüber brauchen, wie umfassend und ausbuchstabiert das stattfindet, was wir alle als Sozialstaat wahrnehmen. Wie weit finanziert staatliche Ordnung Teilhabemöglichkeiten für Menschen, die in der Teilhabe eingeschränkt sind? Wie weit geht ein Qualitätsanspruch in einer frühkindlichen Bildung in Kinder- und Kindertagesstätten? Wie würdevoll und umfassend ist eine Betreuung in der stationären Pflege? Und diese Debatten werden wir führen müssen, weil, glaube ich, im Moment, es sei denn, es gelingt uns, Verbänden wie dem unseren und anderen, so einen gesamtgesellschaftlichen Konsens nochmal ein bisschen zur Frage oder zur Debatte zu stellen und uns vielleicht nochmal rückzubesinnen, wofür wir dann am Ende große Geldmengen staatlichen Geldes ausgeben wollen. Im Moment erlebe ich Gesellschaft an so einer Stelle, dass man sehr ängstlich und sehr bei sich, ich fasse nichts mehr an bei diesem
Sitz. Man hört das.
Ja, ich hörte das auch und wollte schon sagen, Birte.
Aber die bewegte sich nicht.
Ja, sie bewegte sich nicht. Also ich erlebe uns eher angstgetrieben. Ich erlebe uns angstgetrieben vor, und auch, ja, dann gibt es, ich weiß gar nicht, ob das wissenschaftlich, dann gibt es ja dieses sogenannte Cave-Syndrom, dass Menschen sich sehr zurückziehen, bei sich sind, in der Familie sind, im Heimischen sind, im eigenen Garten, in der eigenen Wohnung, in der eigenen Küche. Und dieser Individualismus warnt, also das verknüpft sich dann mit diesem ohnehin ja kommenden Individualismus. Und ich glaube, der Wert von gemeinsam, der Wert auch oder die Grundidee von Solidarität, meine Schultern sind stark, ich trage gerne ein Stückchen mehr. Ich finde, das wird wahnsinnig pervers teilweise in Frage gestellt. Und das hat über die letzten Jahre ein gesellschaftliches Klima geschaffen, dass eben solch manche Debatte plötzlich ganz normal uns daherkommt, dass wir ernsthaft darüber reden, dass wir doch irgendwie Leistungen für Menschen mit Behinderungen einschränken könnten oder da Geld kürzen müssten oder dass wir finden, dass Kinder in Kindertagesstätten nicht mehr unbedingt nur von Fachkräften betreut und gebildet und begleitet werden sollten oder dass wir keine gute Idee davon haben, wie so eine Ganztagsbetreuung an der Schule aussieht und was wir uns da eigentlich für Kinder und Jugendliche wünschen. Und gleichzeitig beklagen wir irgendwie in einer Falschheit, dass bei insbesondere Jugendlichen oder jungen Menschen psychische Probleme zunehmen und sind nicht bereit, gleichzeitig den einen Satz bis zur Hälfte sprechen wir ihn und dann sagen wir nicht ja. Und deshalb ist es unter übrigens allen Gesichtspunkten extrem sinnvoll, an dieser Stelle einen hohen Energieaufwand zu machen. Also ich lasse mich ja auch gerne mit irgendeinem Finanzpolitiker, einer Finanzpolitikerin ein und wir diskutieren das Ganze mal volkswirtschaftlich, dann macht es einfach nur Sinn, am Anfang den Peak zu setzen, weil ich ansonsten über sehr viele Jahrzehnte einen viel höheren Aufwand führe. Ich glaube aber, wir kommen um diese Debatte nicht drumherum und ich bin mir heute nicht sicher, wo sich die Gesellschaft am Ende positioniert. Und deswegen glaube ich, ist es gerade so wichtig, dass wir auf dieser Verbändeseite, auf dieser fachlich, inhaltlich, leistungsbezogenen Seite eine starke Stimme bilden.
Nun gibt es ja eine Ambivalenz zwischen ermöglichen, also welche Gruppen auch immer ermöglichen, und Entmündigung auf der anderen Seite. Und das ist ja eine spannende Geschichte, die würde ich gar nicht so sehr finanziell ausdrücken, sondern in der Begegnung mit Menschen. Ja. Menschen, jeder Mensch, auch wenn er noch so eingeschränkt ist, hat eine Würde, hat auch einen Hang zur Freiheit. Und auf der anderen Seite gibt es ein soziales Gefälle und in dieses soziale Gefälle hinein möchte ich natürlich unterstützen und fördern und vieles andere mehr. Ich bin ja mehr so im Diakonischen zu Hause, aber letzten Endes wendet sich das an die gleiche Klientel, mehr oder weniger, so, die anderen so und so. Und dann hat man aber immer diese Frage mit dabei, ist nicht das, was wir hier heute tun für diese Leute, auch ein Stück Entmündigung? Nehmen wir sie aus der eigenen Verantwortung raus?
Die Frage muss man sich täglich stellen. Und das finde ich spannend, dass du sozusagen deine Herkunft ansprichst. Denn ich glaube, da verläuft schon auch ein bisschen manchmal eine Grenze. Und der Paritätische, deswegen finde ich ja den Job, den ich mache, so cool, hat einfach einen sehr selbstermächtigenden Grundsatz. Und wir sind ja über viele Jahrzehnte, das könnte mein Vorgänger und viele der verdienteren Kolleginnen viel besser beschreiben, gerade wenn ich so aus der Psychiatriebewegung mir überlege, wie das Ende der 70er, Anfang der 80er war, Auflösung der Landeskrankenhäuser und so weiter, wo man einen wahnsinnig beschützenden Anspruch hatte. Menschen vor sich selbst und die Gesellschaft vor den Menschen. Da sind wir ja wesentlich weiter und das nehme ich wahr, wenn ich in Mitgliedsorganisationen bei uns bin, gerade in dem Teilhabebereich, dass da sehr wenig Beschützendes ist und sehr viel Ermächtigendes und Selbstwirksamkeit Gebendes. zur Wahrheit gehört, da sind wir dann, glaube ich, wieder beieinander. Das hat Grenzen. Das ist so. Bei manchen Krankheitsbildern, Beeinträchtigungsbildern braucht es eben auch Schutz. Und das wiederum finde ich auch eine Stärke von Gesellschaft, wenn sie den bietet. Aber eben immer, und das ist für mich am Ende eine Haltungsfrage, mit dem Ansatz, jemanden zu empowern, jemanden zu ermächtigen, so zu sein, wie er will. Ob das ein Recht auf Verwahrlosung ist oder ein Recht auf im Zweifel auch Chips und Cola. Warum denn nicht? Also das würde ich ja auch keinem anderen Menschen ohne Beeinträchtigung absprechen. Da gibt es, glaube ich, noch auch tradierte Haltungsunterschiede. Da bin ich fest davon überzeugt, dass ich beim Paritätischen auf der richtigen Seite stehe.
Wo ist die andere Seite?
Na, es gibt, je nachdem, von welchem Weltbild ich komme und von welcher historischen Prägung. Also bin ich, wir fangen mal langsam an mit der Arbeiterbewegung. Also bin ich sozusagen einfach nur das kleine Zahnrad und möchte plötzlich in meiner Wirkung aber deutlicher betrachtet werden. Ich bin eben dann doch der starke Arm. Und wenn der still steht, steht alles still. Ist das mein Bild? Also ein Aufbegehren gegen die Obrigkeit? Oder komme ich aus einer eher christlichen Tradition und sage, es hat schon jemand so auch entschieden, dass du so bist, wie du bist. Und so wie du jetzt bist, so kommen wir jetzt mit sehr viel Fürsorge über dich und packen dich ein bisschen in Watte und vollenden oder vollziehen und begleiten dich aber vielleicht auf dem Weg, wo ein anderer für dich entschieden hat.
Das ist Karikatur gerade, ne?
Das ist überspitzt, aber wir nehmen diese Haltung eben wahr. Karikatur würde ich noch nicht sagen, das ist eine bewusste Überspitzung von Positionen, damit dem geneigten Zuhörer, der Zuhörerin deutlich wird, wovon ich spreche. Mhm. Wir nehmen das schon noch wahr und ich meine, das ist jetzt, da muss man nicht 20 Jahre zurückgehen, dass man nicht mal das, hast du selber gesagt, das bevormundende Element in manchen Herkünften ein stärkeres Gewicht hat als bei einer rein humanistischen Betrachtungsweise.
Ja, das führt jetzt zu weit, aber deswegen lasse ich das jetzt mal sein. Das machen wir nachher, wenn wir hier ausgeschaltet
Sehr
haben.
Sehr gerne.
Ich sehe schon eine interessante Debattenkultur und eine interessante Debatte auf uns zukommen. Ich finde, du hast schon auch nochmal so, ich habe eben aufgehorcht, als du sagtest, dass die Gesellschaft von Angst teilweise getrieben ist oder von offen Abgrenzung. Und die Entwicklung, die du auch beschrieben hast, das, was jetzt gerade war, was vor uns liegt und Herausforderung für Gesellschaft ist, verändert das deinen Blick auf Führung, was du als Führungskraft, ich sag mal, an der Spitze dann einer Organisation zu tun hast? Du nickst schon.
Ja, ich glaube schon, dass das verändert, vielleicht gar nicht so sehr bewusst, aber jetzt kann man ja mal drüber nachdenken, wenn so eine Frage ist. Ich glaube, wir alle, die an dieser Stelle stehen, erleben, dass sich jeden Tag oder jede Woche das Herz so ein bisschen enger macht. Also mit jeder Schlagzeile, wir erleben ja, dass Wahrheiten oder, ne, Wahrheiten sind es gar nicht, dass Positionen plötzlich sagbar sind, Haltungen sagbarer werden, Resümees plötzlich opportun erscheinen, die noch vor 2, 3, 5 Jahren nie so eine breite Resonanz gefunden hätten. Und ich nehme schon wahr, dass Kolleginnen und Kollegen, vielleicht ist das Herz das falsche Organ, aber dass es uns ein bisschen enger und kleiner macht. Und meine Hoffnung ist, dass Menschen um mich herum mit uns zusammen das Gefühl haben und erleben, dass auch gerne sich jemand mit ihnen dann hinstellt und sagt, Leute, an der Stelle müssen wir uns gar nicht klein machen, da müssen wir nicht zurückgehen. Jetzt erst recht und jetzt atmen wir einmal tief ein und machen die Brust breit und mit der Haltung, die vor 3 Jahren richtig war, die ist heute immer noch richtig. Sie ist vielleicht weniger populär, aber mit der gehen wir doch jetzt erst recht nach vorne. Und wenn es gut läuft, fühlen sich Menschen davon ja ermutigt. Und ich glaube, der Beitrag, Menschen zu ermutigen, die gerade in Bereichen der sozialen Arbeit sich total häufig Anfeindungen im Beruflichen wie auch zunehmend im Privaten ausgesetzt sehen, ist extrem wichtig. Mhm. Und zumindest habe ich das bisher mein Leben lang so erlebt, dass ich mich gut orientieren konnte, wenn Menschen, die ich für klug, vernünftig, sympathisch, cool hielt, wenn die einen Schritt nach vorne gemacht haben. Das hat mich oft auch mich trauen lassen, dann den Schritt hinterher zu tun.
Spannend. Mhm. Also ich hänge an dem Selbstermächtigenden, weil mir das gut gefällt tatsächlich und weil ich auch an der Stelle denke, wir können noch nicht erwarten, dass andere für uns eintreten an der Stelle. Wir müssen uns auch selber breit machen. Das muss jede Einzelne tun, auch da sich dem entgegenzustellen, einer Entwicklung, die wir vielleicht nicht wollen oder so. fand auch nochmal, dass das, was du beschrieben hast, ganz schön zu eurem internen Prozess passte, wo ihr sagt, auch das Reduzieren von Führungsrollen geht auch wiederum auch auf einer fachlichen Ebene in der Selbstermächtigende. Also ne, tritt für dich ein, übernimmt Verantwortung. Und es hört eben nicht in der Organisation auf, sondern geht ja auch ins persönliche Leben hinein.
Ja, ja. Das ist gut zusammengefasst. Mhm.
Ja, naja, über die Diakonie denke ich noch ein bisschen nach. Das ist ja.
Mit denen wir sehr, sehr gerne und gut zusammenarbeiten.
Ja. Jetzt musst du nicht hinterher klappern. Also die Karikatur. die Karikatur, über die denke ich noch mal nach. Also es ist ja ein überkommenes Bild. Und es ist wahrscheinlich auch ein Bild, das eine gewisse Realitätsbezug hat. In gewissen Kontexten, aber nicht mehr modern ist. Das passt nicht
da
mehr.
Da stimme ich dir überein.
Ja. Ja. Naja, und wenn man die Historie bemühen will, muss man den Paritätern ja auch sagen, haben sich auch weiterentwickelt. Ne?
Gutes Beispiel, ja.
Ja,
absolut. Ja, das klingt so, als ob du historische Fakten zusammengetragen hast, die mir wahrscheinlich bisher verborgen geblieben sind. Mit den, ja, dann hau raus.
Nee, jetzt nicht.
Ach so, okay. Das ist ja nicht hier das Kernthema. Das Kernthema ist ja schon, wir sind bei dir und bei deinem Weltbild, deinem Verständnis vom Leben und von Führung. Wir haben so ein paar Abschlussfragen und davon suchen wir immer so wahlweise ein, zwei, drei aus. Und als geneigte Hörerin oder geneigter Hörer weiß man auch schon, was kommt. Ich habe eine große Freude an dieser Frage. Mit welcher Person aus der Geschichte würdest du gerne mal einen Abend verbringen? Auf die hast du gehofft, ja?
Ich habe gehofft, dass die Frage kommt und muss gleichzeitig vorausschicken. Ich glaube, sie ist wahnsinnig langweilig, meine Antwort.
Nö.
Na los. Doch, ich glaube schon. Ich habe zwei Personen mir ausgesucht. Ich weiß, dass das eigentlich nicht erlaubt ist. Eine real existierende. Ich würde wahnsinnig gerne mal mit Willy Brandt in Norwegen sprechen. Also zu seiner Zeit dann auch in Norwegen. Ja. Das fände ich hochgradig
Warum?
Spannend. Ja. Weil ich glaube, dass man, also Mutmaßung, aber was muss er für ein Weltbild gehabt haben? Nach den Erfahrungen des Krieges, in all seiner Persönlichkeit, wie man sie nachlesen kann, wie sie irgendwie überliefert ist, wie muss das für ihn in so einem Land sein, in dem ich selber mal ein Jahr sein durfte? Das ist nochmal ein persönlicher Link dazu. Das fände ich wahnsinnig spannend, weil ich finde das eine wahnsinnig spannende politische Figur. Mhm. Aber deswegen wahrscheinlich auch langweilig. Und das andere, das ist jetzt Hommage an alle Science-Fiction-Fans. Ich würde wahnsinnig gerne, dafür muss ich noch 200 Jahre alt werden, glaube ich, oder so mit Jean-Luc Picard. Dann auch zu seinen Ehren so mal einen schwarzen Tee trinken, obwohl ich bekennender Kaffeetrinker bin. Weil auch da kann man, ich weiß, das ist, viele glauben, das ist klamaukig, ist es gar nicht, wenn man sich die Zeit nimmt und die ganze Geschichte dort einmal anguckt, wie das aufgebaut ist, drehbuchartig, Geschichten, die da geschrieben werden, dann hängt da wahnsinnig viel von Führung und von
natürlich.
Von Dynamiken einer Gruppe, eines Führungsteams drin.
Ganz viele der amerikanischen Filme sind im Prinzip nichts anderes als die Darstellung von Führungsgeschichten. Hast du überall. Naja.
Also das wären so zwei Menschen.
Mhm. Ja, und Willy Brandt finde ich überhaupt nicht langweilig. Nö. Also nicht die Spur. Ich meine, dadurch, dass ich ja etwas älter bin, nicht mehr so jung, habe ich ja Willy Brandt am 10. November 1989 vom Schöneberger Rathaus erlebt. Wie er da stand und seine bekannten Sätze sagte. Beziehungsweise nicht diesen bekannten, das wächst zusammen, was zusammen gehört. Aber das war schon interessant. Und da habe ich gedacht, wenn das einem Menschen am Ende seines Lebens noch so geschenkt wird, in so eine Situation zu erleben, dass all das, wofür man sich so eingesetzt hat, tatsächlich Wirklichkeit wird, dann fand ich das grandios. Und darüber würde ich mich mit ihm unterhalten. Aber die Norwegen-Geschichte ist bestimmt auch interessant. Ja, es gibt so verschiedene Fragen, die wir hier noch haben. So Fettnäpfchen hatten wir, glaube ich, schon.
Ja, aber die Niederlage hatten wir aber. Wir hatten die Niederlage, aber das könnte man Niederlage auch als Fettnäpfchen auch sehen. Ne? Die Vorsitzenden nicht zu nehmen.
Nehmen.
Ich finde die letzte gut.
Ja, die letzte ist natürlich immer. Dann ist es aber auch die letzte.
Ja, ist die letzte.
Ja, okay. Wofür bist du heute dankbar?
Auf die bin ich nicht vorbereitet.
Ja, wunderbar. Das
ist die, wo du bisher am längsten nachdenkst.
Ja. Ich bin dankbar, das ist persönlich. Ich habe mich heute Morgen nochmal, ich saß schon im Auto und meine kleinste Tochter stand weinend an der Tür und rief nochmal ganz laut. Und ich bin dankbar, dass ich, obwohl der Zeitdruck ganz krass war, nochmal die 3 Minuten genommen habe, ausgestiegen bin, nochmal in den Arm und nochmal für den Tag gestärkt. Also sie mich und ich sie. Und ich glaube, dafür bin ich heute dankbar.
Mhm. Toll.
Ja, wirklich.
Ja, dann wären wir wohl am Ende einer interessanten Stunde. Wenn wir noch ein paar Sekunden haben, dann haben wir die Stunde voll. Fandest du es angenehm mit uns?
Sehr.
Ja?
Auch wenn es ein bisschen warm ist hier drin.
Ja, das ist
oder der Schweiß kommt wegen der gegrillten Fragen.
Nein.
Und vielleicht habe ich ein bisschen Sorge vor der Debatte um die
Diakonie. Nein.
Aber 89 Willy Brandt, das muss gewesen sein, als Richard von Weizsäcker Bundespräsident war.
Ja, oder? Das könnte sein. War er noch, glaube ich. Ja, hatten wir, das stimmt. Richard von Weizsäcker. Ja.
Wir setzen das fort und sagen an dieser Stelle: Danke, Michael, für deine Offenheit.
Ich danke euch sehr.